Wir wollen heute fortfahren in unserer Predigtreihe über den Epheserbrief und wir haben heute einen wunderbaren Text vor uns. Ein Text, der die ganze Bibel zusammenfasst, uns den ganzen Weg zeigt, den Gott mit der Menschheit geht. Und ich kann euch nur empfehlen, wer seine Bibel nicht dabei hat, hinten haben wir Bibeln, nehmt sie und schlagt mit uns den Text auf und schaut, was Gott uns zu sagen hat. Wir lesen Epheser 5, die Verse 21 bis 33. Da heißt es: Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ihr Frauen, seid euren eigenen Männern untergeordnet als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er ist des Leibes Heiland. Aber wie die Versammlung dem Christus unterworfen ist, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebet eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser, durch das Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinen Gebeinen. Deswegen wird ein Mensch den Vater und die Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich deute es aber in Bezug auf Christus und die Gemeinde. Doch auch ihr, ein jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber, dass sie den Mann fürchte oder Ehrfurcht vor ihm habe. Bevor wir über den Text uns Gedanken machen, möchte ich, dass wir noch einmal uns neigen und beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deine Gedanken, in die du uns hineinschauen lässt. Gedanken, die viel zu tief und viel zu erhaben für uns sind. Und dennoch möchtest du uns deine Wahrheiten zeigen. Du möchtest uns deine Gedanken mitteilen. Und wir möchten dich bitten, dass wir sie heute Morgen klar verstehen, dass du zu uns redest. Und dass unsere Herzen offen sind. Amen. Ich habe ein Rätsel mitgebracht. Was ist das? Was ist das? Nein? Was ist das? Ein Wiedehopf. Stimmt nicht. Was ist das? Das ist ein Kalenderblatt. Genau. Was ist es jetzt? Ein Bild oder ein Wiedehopf?
Ein Kalenderblatt und ein Bild und ein Foto.
Sehr gut. Merkt ihr? Wir müssen zwei Dinge auseinanderhalten. Das ist ein Bild von einem Gegenstand. Was ist Gegenstand, was ist Bild? Wer von euch hat schon mal einen Wiedehopf gesehen? Wenige. Wer kann sagen, was ein Wiedehopf ist? Jetzt. Jeder. Es ist ein Vogel. Woher wisst ihr das? Weil ihr ein Bild von ihm gesehen habt. Dieses Bild sagt uns die Wahrheit über einen Wiedehopf. Was ein Wiedehopf ist. Ein Geschöpf, was nicht jeder gesehen hat. Und trotzdem weiß heute Morgen jeder hier im Raum, wie ein Wiedehopf aussieht, nämlich das ist der Vogel mit dem Irokesenschnitt. Merkt ihr was? Bilder sind dafür da, uns Wahrheiten zu zeigen von Dingen, die wir vielleicht selber noch gar nicht gesehen haben. Und heute Morgen schauen wir in einen Text und wir finden dort zwei große Themen. Das eine Thema ist die Ehe und das zweite Thema ist Christus und die Gemeinde. Und beide sind verbunden wie der Wiedehopf mit dem Kalenderblatt. Das eine ist ein Bild des anderen. Und wir müssen heute Morgen uns überlegen, was ist Bild und was ist Wahrheit? Und wenn wir in unseren Text hineinschauen, dann heißt es immer, die Ehe wie Christus und die Gemeinde. Da wird deutlich, die Ehe ist nur ein Bild. In den Versen 31 und 32 sagt Paulus das sehr deutlich. Er sagt, das ist ein Gleichnis oder ein Geheimnis oder ein Abbild. Und es deutet auf Christus und die Gemeinde. Thema heute Morgen ist Christus und seine Gemeinde, wie sie abgebildet wird in unserer Ehe. Ich möchte, dass wir das sehr deutlich verstehen. Und wir werden gleich sehen, warum Gott diesen Weg geht, um uns Bilder zu zeigen. Aber halten wir uns das vor Augen. Wir reden heute Morgen über Christus und seine Gemeinde. Das ist der Gegenstand. Die Ehe ist nur das Bild. Jetzt sagst du, das habe ich bisher noch gar nicht so gesehen. Geht mir genauso. Wir denken, unsere Ehe, das ist doch die Realität, der Kampf, in dem wir stehen. Und dass die Gemeinde Braut Christi ist, das ist doch nur ein Bild, oder? Nein. Dass die Gemeinde Braut Christi ist, ist kein Bild für die Gemeinde, sondern Realität. Ich wünsche, dass es mir gelingt, uns das heute Morgen zu zeigen. Die Ehe, dieses Bild zeichnet Gott durch sein ganzes Wort hindurch. Auf den ersten Seiten der Bibel, bei mir ist es das zweite Blatt, finden wir bereits, wie er die Ehe stiftet. Und wenn ich die Bibel durchblätter bis zum letzten Blättern, dann finde ich auf den letzten Blättern, wie das endlich Erfüllung findet, dass die Braut Christi mit ihm vermählt wird. In der Offenbarung Kapitel 29, die Hochzeit ist gekommen. Die Braut zieht das Brautkleid an. Und dann Kapitel 20, 21 wird die Braut gezeigt. Etwas Wunderschönes. Dieses Bild der Ehe fasst die ganze Bibel zusammen. Und wir wollen heute Morgen da reinschauen. Und ich bitte euch, verlasst mich nicht, geht mit und ahnt etwas von den Gedanken Gottes, die er mit der Menschheit und mit seiner Gemeinde hat. Ehe hat also einen Zweck. Ehe besteht, der Sinn der Ehe besteht nicht in der Fortpflanzung. Die Fortpflanzung gehört zwar in die Ehe hinein, aber in der ganzen Schöpfung funktioniert Fortpflanzung auch ohne Ehe. Gott hat die Ehe dem Menschen gegeben, um seine Gedanken uns zu erklären. Seine Gedanken, die wir sonst nicht verstehen würden. Die Ehe soll ein Abbild dessen sein, wie Christus mit der Gemeinde verfährt, mit seiner Braut. Stellen wir das in unseren Ehen dar? Stellen wir in unseren Ehen dieses Original, was Gott mit Menschen vorhat, deutlich dar, dass die Menschen erkennen können, wie Gott handelt? Das ist Sinn und Zweck deiner Ehe. Wie machen wir das? Dazu werden wir später kommen und unser Text gibt uns auch dazu einige Gedanken. Bevor wir nun uns das Original und das Bild ein bisschen genauer ansehen, möchte ich noch ein paar Gedanken darüber verlieren, warum benutzt Gott eigentlich ein Bild, um seine Gedanken zu erklären? Nun, Gott benutzt Bilder immer dann, wenn er uns etwas mitzuteilen hat, was aus seiner Welt kommt. Dinge, die wir nicht verstehen könnten, weil sie in unserer Welt nicht zu finden sind. Die Bibel gebraucht mehrere solcher Bilder. Warum? Stell dir ein ungeborenes Kind vor. Wir alle wissen, dass das ein echter Mensch ist. Ein Mensch wie du und ich. Ja, du und ich waren einmal so ein Embryo im Bauch der Mutter. Aber als wir dort waren, lebten wir in einer ganz anderen Welt. Stell dir vor, jemand hätte zu uns als ungeborenem Embryo Kontakt aufnehmen können und hätte uns erklären wollen, was uns in dieser Welt, in der wir jetzt sind, erwartet. Stell dir vor, er hätte von Bergen, von Seen, vom Chiemsee geredet, von Weißbier und Schweinshaxen. Hätten wir verstehen können, was er uns mitteilt? Er hätte uns erklären wollen, wer eine Mutter ist, unsere Mutter ist, dass wir in ihr leben, dass wir einen Vater haben, eine Familie, in die wir hineingeboren werden. Keine Chance. Wir hätten es nicht verstehen können. Und doch waren diese Dinge real. Was hätte geschehen müssen? Es hätte jemand in unsere Welt, in der wir damals lebten, hineinkommen müssen und Bilder gebrauchen für diese Welt, die wir verstehen könnten. Wie hätte das gehen sollen? Es geht gar nicht. Im Bauch der Mutter existiert fast nichts von dem, was in unserer Welt existiert. Ein bisschen Wasser, Dunkelheit. Aber wie soll man damit Berge erklären? Den Himmel, die Sonne. Man müsste etwas erfinden und in den Bauch der Mutter hineinbringen, was ein Abbild dessen ist, was wir heute erleben. Dann könnte es funktionieren. Und genau das tut Gott. Genau das tut Gott, um uns Dinge aus seiner Welt zu erklären, die genauso real ist wie unsere Welt, aber völlig verschieden von der. Und er schafft Dinge. Er wird sogar, werden wir gleich sehen, nochmal schöpferisch tätig, nachdem er schon die Welt abgeschlossen hat, um Bilder zu schaffen, die wir verstehen können. Nun sagst du, ja, vielleicht ist die Ehe sowas, aber das ist ja nur ein Bild. Oh, es gibt so viele Bilder. Die Bibel ist voll davon. Ein ganz markantes Bild ist zum Beispiel die Stiftshütte. Die Stiftshütte sollte Mose bauen und er bekommt sie von Gott auf dem Berg gezeigt. Und sie ist, wie der Hebräerbrief sagt in Kapitel 8, Vers 5, ein Abbild der Dinge im Himmel. Und er bekommt ein Muster von Gott gezeigt und er kriegt den Auftrag, genau zuzusehen, dass das Bild, was er auf der Erde anstellt, genau dem Original entspricht, damit hinterher jeder weiß, was im Himmel ist. So sollen wir mit unseren Ehen umgehen. Wir sollen die Wirklichkeit Gottes seine Gedanken mit den Menschen in unserer Ehe leben, sodass ein möglichst klares Bild von Christus und der Gemeinde entsteht. Merkt ihr, ich möchte uns dazu einladen, mit diesen Gedanken an diesen Text zu gehen. Nicht zu denken, ich möchte meine Ehe leben, wie ich es mir denke, damit ich glücklich werde. Und ich möchte versuchen, möglichst lange mit meinem Partner zusammen zu sein. Und das soll gut gehen. Ist alles schön und gut. Aber Sinn und Zweck deiner Ehe ist es, ein Bild für Gottes Gedanken zu sein. Und da kommt es nicht darauf an, dass du sie lebst, wie du es für richtig hältst, sondern dass die Pinselstriche auf diesem Bild möglichst genau das Original wiedergeben, damit man erkennen kann, was dieses Bild darstellen soll. Bevor wir uns das Bild anschauen, wollen wir ein wenig nachdenken über das Original, was Gott abbilden will. Ich habe gesagt, das Original ist Christus und seine Braut. Christus und seine Gemeinde. Welche Gedanken finden wir in unserem Text genau über das? Ich werde mit dem letzten Abschnitt aus unserem Text beginnen und die Verse 31 und 32 noch einmal lesen. Da heißt es: Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Hier kommt dieser Begriff Geheimnis vor. Das bedeutet ein Sinnbild, eine Bedeutung oder auch ein Gleichnis. Und dieses Gleichnis erklärt uns Paulus und sagt, das steht für Christus und die Gemeinde. Was lehren uns diese Aussagen aus Epheser 5, Vers 31, wo der Mann Vater und Mutter verlässt, seiner Frau anhängt und dann die beiden eins werden, uns über Christus und die Gemeinde? Das sind Gedanken, die nicht Paulus erfunden hat, die nicht hier im Epheserbrief das erste Mal stehen, sondern bereits auf den ersten Seiten der Bibel stehen. In 1. Mose 2, Vers 24 finden wir diese Aussage das erste Mal. Und auch der Herr Jesus selbst hat diese Aussage zitiert und gebraucht und sogar noch ein wenig erweitert. Diese Aussagen hier zeigen uns drei Schritte, die in die Ehe führen. Und wir werden sehen, es sind drei Schritte, die Gott geht, um seinem Sohn eine Braut zu suchen. Das erste ist, ein Mann verlässt Vater und Mutter. Loslassen, Bindungen aufgeben. Es ist ein Bild. Ein Bild wofür? Und wir werden unweigerlich an das erinnert, was wir heute Morgen im Abendmahl angeschaut haben. Unser Herr Jesus, unser Bräutigam, verlässt das Vaterhaus im Himmel. Wir zitieren oft die Verse aus Philipper 2, dass er sich selbst zu nichts machte, Knechtsgestalt annahm, wie ein Mensch wurde, Gott verlassen hat und ist auf diese Erde gekommen. Nun sagst du, er ist zwar auf diese Erde gekommen, aber er hatte doch Gemeinschaft mit seinem Vater wie kein anderer. Dann erinnere dich an seinen Schmerz am Kreuz. Was ruft er aus? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Unser Herr Jesus ist genau diesen Weg gegangen. Vom Vaterherzen Gottes weg, bis an den Punkt, wo er rufen musste, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. Ein Bild dessen. Und wir verstehen plötzlich, warum verlässt der Mann Vater und Mutter, um seine Frau zu suchen. Weil Christus, der Mann, den Himmel verlassen hat, um seine Braut zu suchen. Und wir das in unseren Ehen darstellen dürfen. Boah, welche Gedanken. Merkt ihr, da mag es heute der Zeitgeist ganz anders sagen und sagen, warum soll die Frau nicht auf die Suche gehen? Gott möchte, dass deine Beziehung zu deinem Ehepartner, seine Beziehung, die Beziehung seines Sohnes zu seiner Braut darstellt. Zeichne doch ein möglichst genaues Bild, damit hinterher die Welt sieht, was Gott vorhatte. Dann geht's weiter. Die zweite Aussage ist, ein Mann wird seiner Frau anhängen. Was bedeutet das? Ich denke, das ist eine Umschreibung der Verlobungszeit. Ein Mann hängt sich an eine Frau und sagt, ich will dich. Ich will dich. Gilt das für Christus und seine Gemeinde? Paulus schreibt einmal an die Korinther und sagt, denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als Gemeinde, als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Christus hat sich verlobt. Wir leben heute in der Verlobungszeit. Mir hat lange das Verständnis dafür gefehlt, warum überhaupt verloben. Ich habe es in meiner Zeit so fast als lästig empfunden. Aber heute begreife ich, Christus hat sich mit seiner Gemeinde verlobt. Schon seit 2000 Jahren. Die Hochzeit steht noch bevor. Diese Verlobungszeit ist ein Spiegelbild dessen, was Christus erlebt. Er ist hingegangen, um Wohnungen zu bereiten, damit er seine Braut zu sich ziehen kann. Die Braut lebt in dieser Zeit getrennt noch von ihm und trotzdem ist ein Anhangen da. Und sie sehnt sich nach diesem Tag, der die dritte Wahrheit in unserem Text ist, nämlich dass Bräutigam und Braut eins werden, dass sie die Ehe vollziehen, dass nichts da ist, was trennt, dass auch eine leibliche Verbindung dort ist. Dinge, die wir erleben dürfen, Dinge, die Gott einfach durch das zeigen möchte, was er uns in unseren Ehen erleben lässt. Ich mache euch Mut, lest einmal die Bibel unter diesen Aspekten. Wenn man dann durch die Evangelien geht und sieht, dass der Jesus oft Hochzeitsgleichnisse gebraucht. Matthäus 22 zum Beispiel, mit dem Reich Gottes oder mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit bereitet. Das ist das, in dem wir leben. Das ist das, was unsere Ehen wiedergeben sollen. Oder dann Offenbarung 19. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Dann lest weiter bis ans Ende der Offenbarung und ihr kommt aus dem Staunen nicht heraus. Jetzt stellt sich vielleicht für den einen oder anderen die Frage, wie kommt eigentlich Gott und unser Herr Jesus auf den Gedanken, eine Braut sich zu nehmen, zu heiraten? Warum das? Warum hat Gott diese Wahrheit im Himmel? Warum ist das sein Ziel? Und warum sollen wir das mit unserer Ehe darstellen? Ist Christus denn auf eine Braut angewiesen? Ist Gott nicht sich in sich selbst genüge? Um uns Menschen zu erretten, sagt die Bibel, wie wir es in Philipper 2 gelesen haben, dass der Jesus ganz Mensch werden musste. Völlig wie ein Mensch erfunden oder befunden. Als vollkommener Mensch erniedrigte sich der Herr Jesus so weit, dass selbst die Worte Gottes auf ihn zutrafen, dass es nicht gut ist, wenn der Mensch allein ist. Es ist eine unfassbare Gedanke, ein Gedanke, den wir nie auslotsen können. Als ich darüber nachgedacht habe, ist mir zum Beispiel die Begebenheit mit der Taufe des Herrn Jesus eingefallen. Ich finde keine Erklärung dafür. Er sagt zum Johannes, der es auch nicht verstanden hat, lass es so geschehen. Ich muss alles erfüllen. Und genau so stellt der Jesus sich als wahrer, vollkommener Mensch unter diese Aussage Gottes, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Diese Aussage trifft Gott, als noch kein Sündenfall da war, als Adam alleine auf dieser Erde lebt und er sich umschaut, den Auftrag Gottes wahrnimmt und sagt, für mich gibt es keine Entsprechung. Er leidet darunter. Und ich glaube, dieses Leiden hat auch der Herr Jesus erlebt. Er hat genau das erlebt und empfunden. Für mich keine Entsprechung da. Können wir uns vorstellen, was das für Gott bedeutet hat? Sein Sohn auf dieser Erde, völliger Mensch, und diese Suche danach, wo ist die Entsprechung für ihn? Wer kann das erfüllen, was ich, der Vater, gesagt habe? Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Wir lesen ein wenig von diesen Gedanken in den drei Büchern des Mannes, der 1000 Frauen gehabt hat. Salomo. Drei Bücher hat er geschrieben. Und wenn man mit dem Predigerbuch beginnt und es durchliest, dann kommt man in Kapitel 7, Vers 28 an eine ganz interessante Aussage. Da heißt es, was meine Seele fortwährend suchte und ich nicht fand, einen Mann fand ich aus Tausenden, aber eine Frau unter diesen allen fand ich nicht. Das soll nicht den Wert zwischen Mann und Frau irgendwie bewerten und viele mögen diesen Satz unwürdig benutzen. Dieser Satz zeigt uns das Herz Gottes. Ein Mann unter Tausenden, der Jesus, der Christus, der ausgezeichnet ist. Wir finden über ihn diese Aussage an mehreren Stellen der Bibel, dass er der eine unter Tausenden oder auch unter Zehntausenden ist. Aber keine Frau. Unglaublich. Dieser Satz, dafür benutzt Gott einen Mann, der, ich glaube, die meisten Frauen auf dieser Erde gehabt hat. Der sich eigentlich auskannte, der nicht gesagt hat, na ein oder zwei, aber für Gott gibt es keinen. Nein, er hat viele Frauen kennengelernt und er sagt, für diesen einen Mann gibt es keine Entsprechung. Einer, der sich auskannte, vermeintlich. In den Sprüchen führt er diesen Gedanken weiter. Salomo benutzt die ersten Kapitel seines Buches der Sprüche, um genau darüber zu reden, wie diese Suche uns oft auch auf falsche Wege führt. Diese Suche nach dieser einen Frau. Und er warnt davor, nicht die falsche zu nehmen. Und er kann nicht genug seinen Nachkommen, seinen Söhnen mitgeben und sagt, hütet euch davor, sucht die Richtige. Und ich denke, das ist eine prophetische Aussage auf die Suche des Christus, auf die Suche Gottes, die richtige Braut für seinen Mann zu finden, für seinen Sohn zu finden. Und wenn man bis ans Ende der Sprüche liest, kommt man an Kapitel 31. Und im Kapitel 31 findet man wieder eine Frage. Und da heißt es, eine tüchtige Frau, wer wird sie finden? Weit über Korallen ist ihr Wert. Wer wird sie finden? Gott sucht. Gott sucht für seinen Sohn eine Frau. Und er stellt fest, es ist ein unendlich hoher Preis zu zahlen. Wir ahnen schon etwas, wovon diese Gedanken sprechen, nämlich von dem Preis, den der Herr Jesus bezahlt. Und in den folgenden Versen finden wir dann eine Beschreibung von der Braut. Habt ihr die mal gelesen? Habt ihr sie im Kopf? Was diese Frau, diese tapfere, tüchtige, wackere Frau alles tut, was sie alles kann, was sie alles macht? Ich bin davon überzeugt und ich glaube, ihr stimmt mir zu, wenn ich sage, dass es solch eine Frau gar nicht gibt. Kennt einer von euch eine? Ich halte von meiner Frau unendlich viel und ich staune, was sie alles leistet. Aber was diese Frau in Sprüche 31 alles kann und was sie ist und was sie darstellt, da reicht ein 24-Stunden-Tag nicht. Und das 365 Tage im Jahr, ein Leben lang. Es ist die Beschreibung dessen, wie Gott sich die Braut für seinen Sohn, unseren Herrn Jesus, den Bräutigam, vorstellt. Und wenn man über diese Erde geht, wird man nicht fündig werden. Genauso wie Adam nicht fündig wurde. Adam, der selbst ein Bild des Zukünftigen ist. Römer 5, Vers 14, könnt ihr davon lesen. Damals im Garten Eden musste Gott noch einmal schöpferisch tätig werden. Es fehlte noch ein Schöpfungsakt. Gott bildete Eva. Eva, die Frau, welch ein Akt von Fürsorge und Liebe unseres Gottes. Wie viel Weisheit, wie viel göttliche Wahrheit finden wir in diesem Bild. Und ihr ahnt schon, was dieses Bild uns lehren will. Auch für den zweiten Adam, seinen Sohn, unseren Herrn Jesus, fand sich keine passende Frau, keine Entsprechung, nichts, was diese Sehnsucht, es ist nicht gut, dass er allein ist, ausfüllen konnte. Und Gott wird noch einmal schöpferisch tätig und bildet die Gemeinde. Die Gemeinde aus Menschen, die an ihn glauben, die ihn als Herrn und Heiland anerkennen. Ich möchte hier einfügen, es kann sein, und Gottes Gedanken sind so erhaben, dass wir sie nur erahnen können, dass dazu nicht nur die Gläubigen dieser Zeit gehören, sondern auch Gläubige des Alten Testamentes. Gott weiß es. Klammer zu. Gott schafft eine Gemeinde, um sie seinem Sohn als Braut zu schenken. Unglaublich, oder? Es gab nichts auf dieser Erde, was passte. Und Gott sagt, ich schaffe was. Er macht was. Welch ein Wert hat diese Gemeinde? Unser Kapitel spricht davon. Unser Brief spricht davon. In Epheser 2, Vers 10 beschreibt Paulus genau diesen Schöpfungsakt. Und er sagt, denn wir sind sein Gebilde, Genau dieses Wort gebraucht Gott bei der Erschaffung Evas. Ein Gebilde, ein künstlerischer Akt. In Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Gebildet in Christus. Wie war das mit Eva? Eva wurde nicht aus dem Nichts gerufen, sondern Gott nahm ein Stück von Adam und bildete aus ihr die Entsprechung. Warum? Weil Christus unser Adam ist. Wir sind geschaffen aus ihm. Die Gemeinde ist sein Leib, gebildet aus Christus, in Christus. Er das Haupt, wir der Leib. Unglaublich. Ahnen wir etwas von dem Wert, den wir als Gemeinde für Christus haben? Mir wird schwindelig dabei. Ich muss sagen, ich habe noch selten einen Text vor mir gehabt, der so tiefe Gedanken Gottes enthält, wo Gott so tief sich in die Karten schauen lässt. Und es zeigt mir den unendlichen Wert der Gemeinde für Gott. Wir liegen falsch, wenn wir denken, die Gemeinde ist nur ein Treffen von Gläubigen zwecks Interessenaustausch. Naja, gemeinsam kann man halt besser beten und besser singen. Und gemeinsam Bibel lesen macht auch mehr Spaß. Und gemeinsam in der Jugend zusammen sein ist auch cool. Nein, Jugend, singen, Gemeinde, Brotbrechen, das ist Leib Christi. Hier hat Gott etwas Neues geschaffen. Wir sind nicht nur ein Verein von wild zusammengekommenen Gläubigen, die zufällig nun mal in der Gegend wohnen. Wir sind Gebilde Gottes, in Christus geschaffen. Etwas ganz Neues, eine Entsprechung für ihn, eine Braut. Als Adam die Eva gesehen hat, ist er völlig aus dem Häuschen und sagt, boah, endlich mal eine Entsprechung für mich. Die passt. Und man spürt förmlich, wie Adam übersprudelt, wenn man 1. Mose 2, Vers 23 liest. Wie reagiert Christus, als er seine Braut sieht? Ich möchte nochmal euch an ein Buch von Salomo erinnern. Ich würde so gerne viele Stellen jetzt daraus lesen. Das hohe Lied der Liebe. Aber ich möchte nur ein paar Gedanken erwähnen. Dort finden wir den Bräutigam, der vor seiner Braut steht. Und was ist die Hauptaussage aus dem hohen Lied? Was sagt der Bräutigam immer wieder zu seiner Braut? Du bist schön. Was sagt die Braut? Täusch dich nicht, ich bin schwärzlich. Die Sonne hat mich verbrannt, ich habe im Weinberg arbeiten müssen und meine Brüder haben mich dort verdungen und so weiter. Bräutigam schüttelt den Kopf und sagt, du bist schön. Braun und schwarz sein war damals kein Schönheitsideal wie heute, sondern eher das Gegenteil. Aber der Bräutigam kann die Augen nicht von ihr lassen. Du bist schön. Und wenn man durch dieses Buch liest, dann ahnt man etwas, was unser Herr Jesus empfindet, wenn wir als Braut vor ihm stehen, wie unser Text sagt, er sieht uns ohne Runzeln, ohne Falten, makellos, vollkommen, steht er vor uns und sagt, du bist schön. Welch ein perfektes, prophetisches Bild auf den Herrn Jesus und seine Gemeinde, der seine Gemeinde verherrlicht vor sich stellt, ohne Makel. Lest den Vers 27 unseres Textes. Wenn wir uns diese Gedanken bewusst machen, und den unschätzbaren Wert, der Gemeinde für Christus sehen, welche Wege Gott gegangen ist, um das zustande zu bringen, welche Gedanken in seinem Herzen waren, dann wollen wir uns anschauen, welche Tipps er uns gibt, damit unsere Ehen genau dieses Bild gut darstellen. Und ich möchte noch ganz kurz durch unseren Text gehen. Er zeigt uns 4 Tipps, damit deine und meine Ehe dieses Verhältnis von Christus zur Gemeinde gut darstellt. Der erste Tipp ist: Ihr Frauen, ordnet euch den Männern unter in allem, wieder wie die Gemeinde Christus. Ich glaube, keiner von uns zweifelt daran, dass wir als Gemeinde völlig abhängig sind von Christus. Und jeder begreift, wie Gemeinde sich unter Christus unterordnet. Sein Wort gilt. Er ist das Haupt. Wir sind der Leib. Ich glaube, niemand empfindet das als Diskriminierung oder als Minderwertigkeit, dass wir nicht Haupt sind und er Leib. Es ist für uns sonnenklar. Leb das in deiner Ehe und du wirst der Welt erklären, wie Christus und Gemeinde zusammenleben, welche eine Beziehung Gemeinde zu Christus hat. Er ist das Haupt. Gäbe es ein besseres? Könnte es uns besser gehen? Ich wünsche euch, dass ihr das in euren Ehen leben könnt. Und ich wünsche euch Frauen die Kraft und den Mut, dieses Bild nachzuzeichnen in euren Ehen. Es wird ein Segen sein und eine Hilfe für diese Welt, Gottes Gedanken zu verstehen. Der zweite Tipp ist: Ihr Männer, liebet eure Frauen, Vers 25, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Wieder, Christus und die Gemeinde ist das Original. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Vielleicht ist euch auch schon mal der Gedanke gekommen, der mir so gekommen ist, und habe gedacht, ach, würde meine Frau sich mehr unterordnen, dann würde ich sie auch mehr lieben. Dann bin ich demütig geworden und habe gesagt, ich will sie mehr lieben, dann kann sie sich unterordnen. Falsch. Dabei drehen wir uns nur um uns. Wir lieben, weil Christus die Gemeinde liebt und nicht, weil unsere Frau so perfekt ist. Und die Frau kann sich nicht nur unterordnen, weil ich perfekt liebe, sondern sie liebt, weil Christus die Gemeinde geliebt hat und sich für sie hingegeben hat. Oder ich liebe deshalb. Wo ist das Original und wo ist das Bild? Christus hat die Gemeinde geliebt, sich für sie hingegeben. Das sind Tätigkeiten, die von seiner Vergebung reden, von seinem Tod, von seiner Selbstlosigkeit, von seiner Erniedrigung. Nicht das Seine zu suchen, sondern das Unsere. Selbst das Vaterherz Gottes zu verlassen. Mal so eine Frage an euch Männer: Habt ihr wirklich eure Eltern verlassen? Beantwortet diese Frage nicht vorschnell. Liebe, das ist kein Macho-Gehabe. Das ist etwas, was los ist von Egoismus. Das ist etwas, was ganz auf den anderen konzentriert ist. Warum? Weil Christus sich ganz auf uns konzentriert hat. Alles andere war für ihn bedeutungslos. Er hat das Vaterhaus Gottes verlassen, um Menschen als Braut zusammenzuführen. Die dritte Aufforderung ist die, die wir in den Versen 29 und 30 finden. Wir Männer haben gegen unseren Frauen die Verpflichtung, sie zu pflegen, und zu nähren, wie unseren eigenen Körper. Deutlicher geht es nicht. Was macht Christus? Heute Morgen, er ist hier und versorgt seinen Leib, indem er uns pflegt und nährt. Ein Bild perfekter geht es nicht, wenn wir das mit unseren Frauen schaffen. Sie zu versorgen, sie zu pflegen, nach Leib, Seele und Geist. Weil das die Realität ist von dem, wofür Christus sich verzehrt. Was er tut zurzeit, er verwendet sich für uns. Wunderbar, dass wir das in unseren Ehen spiegeln dürfen. Merkt ihr, diese Anforderungen sind Anforderungen, die diese Welt total verdreht. Ich glaube, dem Teufel liegt so unendlich viel daran, dieses Bild für Christus und seine Gemeinde zu zerstören, indem dass er unsere Ehen angreift. Indem dass er so Gedanken in diese Welt gesetzt hat wie: Männer und Frauen sind gleich, da ordnet sich keiner unter. Von wegen die Frau dem Mann untertan und der Mann die Frau lieben, mehr als sich, sich für sie hingeben. Na, Egoismus, ungöttliche Gedanken haben unsere Ehe und den Bild, das Bild und den Wert derart zerstört, dass es uns als Christen schwerfällt, uns von diesen Gedanken freizumachen. Kommen wir zum Original, zu dem, was wir darstellen wollen, und wir werden ein wenig von dem entdecken, was unsere Ehen sind, nämlich ein Stück vom Himmel, weil sie himmlische Gedanken darstellen. Der vierte Punkt ist der Weg in die Ehe. Ich habe ihn eben schon zu Anfang mit euch durchgegangen. Ich glaube, ich brauche ihn hier nicht wiederholen. Wenn ihr diesen Weg in die Ehe wählt, den die Bibel vorschlägt, Vater, Mutter verlassen, seiner Frau anhangen, ein Fleisch werden, dann werdet ihr einen Segen erleben in eurer Ehe, weil Menschen um uns herum Gottes Gedanken wahrnehmen. Ich hoffe, mir ist gelungen, euch ein wenig von dem zu zeigen, wie Gott über Gemeinde denkt und wie er möchte, dass seine Gedanken in unseren Ehen wiedergespiegelt werden. Viele empfinden den Text, den wir heute gelesen haben, als eine Maßregelung, als Gesetzlichkeit, als veraltet, an dem man kritisieren darf. Ich glaube, dass dieser Text eine wunderbare Chance ist, ein Bild von dem zu zeichnen, wie Gott Menschen liebt, welchen Weg er gegangen ist, damit Menschen mit Gott versöhnt werden, dass Menschen mit Gott vermählt werden in der Gemeinde. Eine Wahrheit, die von unserer Welt so verschieden ist, dass wir sie nur erkennen können dadurch, dass Gott etwas gemacht hat, etwas gestiftet hat, was es auf der Welt nicht gibt. Ehe. Wir sollten ihm dafür dankbar sein. Amen.